offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht oft genug bei euch für die vielen Zuschriften per E-Mail an podcast@tsv1860.de bedanken. Wir kommen gar nicht wirklich hinterher, die vielen Nachrichten zu beantworten, aber das werden wir nach und nach natürlich gerne tun. Viel Lob dabei, das freut uns natürlich besonders, und auch gute Anregungen, die wir gerne in unsere Überlegungen mit aufnehmen. Besonders freuen wir uns auch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unseren offiziellen Löwen-Podcast bei zum Beispiel Apple iTunes kurz zu bewerten, ganz gleich, ob mit 5 Sternen oder einem kurzen Feedback-Text. Das wäre wirklich klasse und hilft uns weiter zu wachsen und uns für prominente Gäste interessant zu machen. Einen prominenten Gast haben wir auch heute wieder zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße eingeladen. Er ist mit 15 Jahren zu den Löwen gekommen und hat sich hier zu einem gestandenen Fußballprofi entwickelt. 2016 ist er schließlich zum Nachbarn nach Unterhaching gewechselt, für die er auch heute noch im Einsatz ist. Leider ist er momentan wegen einer schweren Knieverletzung außer Gefecht gesetzt und wird erst im nächsten Jahr wieder auf den Rasen zurückkehren. Und wer das ist, das hört ihr jetzt.
Er ist mit 15 Jahren zu den Löwen gekommen und hat sich beim TSV 1860 zu einem gestandenen Fußballprofi entwickelt. Neben seiner erfolgreichen Fußballerkarriere kann der zweifache Familienvater auf ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Psychologie zurückblicken. Seit 2016 ist er für die Nachbarn aus Unterhaching im Einsatz, auch wenn er momentan wegen einer schweren Knieverletzung außer Gefecht gesetzt ist. Unser heutiger Gast, Dominik Stahl.
Herzlich willkommen, Dominik Stahl. Schön, dass du da bist.
Servus, freut mich.
Vielleicht hast du die ein oder andere Folge des offiziellen Löwen-Podcasts schon mal gehört. Kai Bülow, einer deiner Kumpels, war ja schon mal zu Gast vor dem Spiel gegen Rostock. Im Juni müsste das gewesen sein, Corona-Hochphase. Mhm. Wir starten immer mit der ersten Frage, die lautet: Was für ein Mensch ist der jeweilige Gast? Also darfst du dir jetzt mal überlegen, was für ein Mensch ist Dominik Stahl? Ja,
gleich ein Riesenbrocken zum Auftakt, oder wie? Wie lange haben wir Zeit?
So viel du möchtest.
Was für ein Mensch ist Dominik Stahl? Ich lasse es ja immer ganz gerne andere beurteilen, mein Umfeld, und versuche es jetzt trotzdem mal selbst. Was bin ich für ein Mensch? Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der gerne in Gesellschaft ist, der gerne auf Leute zugeht, der gerne Kontakt mit Menschen hat, was natürlich gerade ein bisschen eingedämmt ist. Denke, ein ganz umgänglicher Kerl, der, ja, wie gesagt, gern mit Menschen zusammen ist, der dem Familie über alles geht, dem Freundschaften sehr, sehr wichtig sind, und der versucht, für seine Liebsten da zu sein. Und ich glaube, auch einer, der mit dem man ganz gut auch mal einen Schmarrn machen kann, ein bisschen Quatsch machen kann und sich kaputt lachen kann. Ich glaube, das ist so die erste Beschreibung, die mir so einfallen würde. Wenn ich weitergehe, vielleicht auch ja ein gewissenhafter Mensch, ob das jetzt auf oder neben dem Platz ist, würde ich als solches eigentlich auch unterschreiben. Ich hoffe, der Jan bestätigt mir jetzt alles und widerspricht nicht bei jeder Facette. Man müsste jetzt ja weiter ins Detail gehen, aber das ist, glaube ich, mal so eine grobe Beschreibung.
Ja, während du so geredet hast, habe ich natürlich schon die Punkte, die ich im Vorfeld recherchiert habe über das zu dem Gespräch, was ich ja hier jetzt auch aufbaue. Also vieles deckt sich mit dem natürlich. Ich meine, dass du eine absolute Frohnatur bist, das hört man ja direkt bei den ersten paar Silben raus.
Ja, ich denke, das ist keine schlechte Eigenschaft. Ich glaube, man sollte da schon versuchen, die Dinge ganz, ganz gut und positiv zu sehen. Ich bin jetzt kein Träumer, der sagt, oh, es ist immer alles gut, und man muss da mit, welcher Brille durchs Leben laufen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich weiß schon, was das auch mit sich bringen kann. Dementsprechend glaube ich aber trotzdem, dass es generell so eine Grundhaltung, eine optimistische oder auch eine lebensfrohe Grundhaltung ganz zuträglich ist.
Ja. Also ein sehr lebensbejahender Mensch.
Ja, absolut. Ich finde, es gibt keine Alternative.
Du bist Familienvater, du bist verheiratet, hast jetzt 2 Kinder schon. Wie ist das für dich?
Ja, spannend, schön, anstrengend, umwerfend, da fallen mir viele Schlagworte ein. Also wir haben mit einer 4,5-jährigen Tochter und einen 1,5-jährigen Sohn und es ist wunderschön. Es ist natürlich auch speziell in diesem Jahr eine große Herausforderung dann teilweise mit dem ganzen Kinderbetreuungsthema. Es verlangt einem da auch viel Organisationstalent ab und da muss man ein bisschen schauen, wie man alles gebacken kriegt, weil jetzt sowohl meine Frau als auch ich nicht jetzt die Großfamilie hier im direkten Umkreis haben. Also da sind wir schon auf uns angewiesen und das kriegen wir aber ganz gut hin und es ist mal anstrengender, mal leichter, aber unterm Strich unglaublich schön.
Du hast es gerade schon angesprochen, du bist kein gebürtiger Münchner, du kommst eher so aus der Ecke Heilbronn, Würzburg, Tauberbischofsheim.
Genau, also badische Herkunft.
Sehr gut.
Du kennst ja auch die Gegend. Das Badener Lied können wir jetzt, hoffentlich nicht zusammen singen hier in dem Podcast.
Sehr sympathisch.
Es gibt ja badische und unsympathische, sagt man, hast recht. Und das ist Osterburken, ist eine kleinere Ortschaft, 6.500 Einwohner. Bin ich aufgewachsen und bis der Ruf des Fußballs kam und mich immer weiter aus der Heimat verdrängt hat, ja.
Vor, ich glaube, 2 Wochen hatten wir den Tim Stang bei uns im Podcast, der kommt auch aus Tauberbischofsheim und der hat gesagt, Tauberbischofsheim, das habe ich selber erst gelernt, muss ich sagen, ist eine Fechthochburg.
Absolut, ja, da war sehr lange Zeit der Olympiastützpunkt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das noch so ist. Ich glaube nicht mehr in dem Ausmaß. Aber wenn es jemand kennt, den man auch hier irgendwie trifft und auf Tauberbischofsheim anspricht, dann sind es meistens, meistens wegen den Fechtern, ja.
Aber das ist an dir vorbeigegangen?
Komplett, ja.
Du hast dich komplett direkt auf Fußball umgestürzt.
Ja, genau. Also ich war da relativ strikt. Also ich habe wenig Alternativsportarten. In der Schule mal Basketball und Volleyball noch in der Schülermannschaft, aber es war dann doch eigentlich relativ klar.
Und dann bist du relativ schnell über die Stationen dann tatsächlich Tauberbischofsheim dann zur TSG Hoffenheim gegangen.
Genau, also ich habe bei meinem Heimatverein zunächst gespielt, dann war ich in Tauberbischofsheim für ein Jahr, weil eben die schon in der C-Jugend da die höchste Spielklasse hatten. Da durfte man dann mal gegen die Großen vom KSC spielen und Waldhof Mannheim, das war schon was Besonderes und dann bin ich daraufhin ein Jahr nach Hoffenheim. Und war ich auch nur ein Jahr. Da war das alles so gerade im Entstehen in Hoffenheim. Also das Nachwuchsleistungszentrum stand schon, aber die Jugendmannschaften haben noch nicht in den höchsten Klassen gespielt. Die erste Mannschaft war noch in der Regionalliga bei Hansi Flick damals noch als Trainer.
Stimmt.
Und da war das alles so im Entstehen gerade. Und 60 war da eben eine super Adresse auch und hat halt auch mit den ganzen Jugendmannschaften schon höchstmöglich gespielt. Und dann war das, genau, kam das so zustande.
Du bist dann gescoutet worden von 60 oder kannst du dich noch daran erinnern, wie das auch dann zustande gekommen ist? Also die nächste Station war ja, ich habe es gerade von weg schon genommen, die U17 der Löwen. Dann bist du ganz alleine mehr oder weniger nach München gekommen, hier ins Internat eingezogen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie da so die Kontaktaufnahme war, wie seid ihr drauf auf dich gekommen? Wie sind die Löwen auf dich gekommen?
Ja, das weiß ich schon noch sehr genau. Ich habe damals in der badischen Auswahl gespielt und da gibt es ja die sämtlichen Vergleichsturniere, die Süddeutsche Meisterschaft und dann die Deutsche Meisterschaft in Duisburg diesen Länderpokalvergleich.
Genau, ja,
und da sind ja, wie man weiß, sämtliche Scouts von den größeren Vereinen auch zugegen und schauen sich da potenzielle Neuzugänge an oder potenzielle interessante Spieler. Und damals war der Ernst Tanner von 60 eben auch dort und hat mich da auch schon früher mal noch beobachtet und hat mich da mal angesprochen. Und so war das der erste lose Kontakt, der dann irgendwie immer so weiter ging und dann hat er nochmal irgendwo zugeschaut und anscheinend war das nicht so schlecht, was ich da fabriziert habe. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt soll ich es mir doch zumindest mal anschauen hier. Für mich war das absolut undenkbar, von daheim wegzugehen mit 15. Ich war damals noch 15 Jahre genau und das war, weil ich halt schon sehr ein großer Familienmensch auch bin und das war, ja, nicht in meiner Vorstellungskraft zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ich her, habe es mir angeschaut und fand es unglaublich cool, wie das hier alles ist. Und habe dann lange mit mir gerungen, viele Gespräche geführt mit Familie, mit Freunden. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt probieren. Ich will das probieren. Es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Exit-Strategie gibt, dass man nicht auch wieder zurückgehen könnte. Aber ich will mir eben auch nicht vorwerfen, da das jetzt so eine Gelegenheit, so eine Chance auch verpasst zu haben. Und dann, habe ich mich dann trotz allen Widerständen dafür entschieden. Und es war ja unglaublich spannend für so einen Jungen, der da mit 15 in die große Stadt kommt und hier in München lebt und selber Wäsche wäscht und sich da dann ein bisschen was aneignen muss.
Würdest du sagen, dass du vorher schon reif warst oder bist du dadurch erst richtig reif als junger Heranwachsender dann auch geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Reife kann davor noch gar nicht so richtig da gewesen sein. Ich glaube, die Reife entsteht mit Bewältigung von Aufgaben. Ich glaube, die Reife kommt mit Erfahrungen wie Selbstwirksamkeit, wie Selbstvertrauen, das sich aufbaut über bestimmte gelöste Aufgaben, die einem das Leben stellt. Und wenn es am Anfang halt nur Wäsche waschen ist oder einen Kühlschrank voll machen, sonst ist nichts da, oder selber einen Arzttermin vereinbaren, was halt sonst die Mama gemacht hat, ich glaube, darüber entsteht es. Also, und ich glaube, sowas kann halt auch nur entstehen, wenn man konfrontiert wird mit solchen Aufgaben. Und das war dann schon von heute auf morgen so. Natürlich hatte ich immer größtmögliche Unterstützung aus der Heimat. Das war ja auch wichtig, weil der Kontakt auch nie abgerissen ist. Und dann natürlich auch Besuche immer wieder stattgefunden haben. Aber ich glaube, dass die Reifung dann sehr da in dieser Zeit danach dann gekommen ist.
Ja. Aber vorher hattest du ja schon einen sehr strukturierten, musstest du ja einen sehr strukturierten Tagesablaufplan ja schon haben. Ich meine, auch von der Heimat nach Hoffenheim, ich denke, du hast da ja nicht gewohnt, du bist ja gependelt. Also auch da war ja schon.
Ja, tatsächlich. Also du hast recht, da entsteht schon auch viel, weil man muss halt da auch schon alles unter einen Hut bringen, die schulischen Anforderungen. Bei mir war es immer so, ich hatte Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag bis 16.15 Uhr Schule. Da wurde ich abgeholt danach im Auto. Kurz noch irgendwie was zu essen mit auf den Weg genommen und eine Stunde nach Hoffenheim gefahren, trainiert, Stunde heimgefahren und dann irgendwie noch geschaut, dass man Hausaufgaben macht. Und was dann ganz gut war, auch für meine Eltern, dass mein Bruder zu der gleichen Zeit in der U19 in Hoffenheim gespielt hat und die Trainingszeiten die gleichen waren und er dann auch schon den Führerschein hatte. Und so war es dann eben möglich, dass wir dann zusammenfahren und dass sie nicht immer nur am Rumfahren waren. Ja.
Dein Bruder ist aber noch im Profisport? Oder?
Nee, der ist mittlerweile Pilot
bei Lufthansa, ja, genau. Also der hat das an, was du jetzt gerade auch trägst.
Der hat das vom Berufswegen an, genau, Headset. Diese schöne Ausrüstung, genau. Und der war danach noch bei Pforzheim, hat er mal gespielt, bei Darmstadt hat er dann gespielt in der Regionalliga. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, komm, jetzt reicht's. Es reicht wohl nicht für ganz, ganz oben. Und er hatte noch so eine zweite Leidenschaft, das war die Fliegerei. Und dann hat er gedacht, ich nehme jetzt mal meinen Mut zusammen und probiere es und bewerbe mich mal. Und dann hat es
spannend. Ja. Jetzt natürlich in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ist er Privatpilot oder?
Nee, bei Lufthansa.
Bei Lufthansa.
Genau.
Ja, da gibt es wahrscheinlich auch schönere Zeiten momentan.
Ist richtig. Also die Zeiten sind turbulent, wenn man mal in der Fliegersprache bleiben will. Aber ich denke, auch da wird sich einiges wieder regeln.
Turbulent waren dann sicherlich auch deine ersten Wochen, ersten Monate hier bei den Löwen. Erzähl mal, wie war denn dann diese Umstellung? Du bist dann ins Internat hier gezogen, hast dann da ein eigenes Zimmer direkt an der Grünwalder Straße gehabt, aber musstest ja trotzdem dann im Prinzip einen komplett neuen Freundeskreis ja auch in der Schule aufbauen. Gut, die Mitspieler, die waren ja dann wahrscheinlich nicht immer nur auch in der Schule, die hast du halt am Trainingsplatz gesehen. Erzähl mal, wie.
Ja, die ersten Eindrücke waren einfach nur unglaublich faszinierend. Also ich hatte gleich ein cooles Zimmer mit Blick auf einen Profi-Trainingsplatz. Das war natürlich schon mal ein Highlight, wenn man da so die Stars sieht, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Das war für mich dann schon eine große Welt, die sich da eröffnet hat. Und was so auch noch hinzukam, ist, dass unsere erste Reise, also ich kam an und irgendwie 3 Wochen später sind wir gleich mal nach Japan geflogen mit der U17 zu einem Turnier.
Wow.
Und das war natürlich schon die große Welt. Es war unglaublich, also sowas erleben zu dürfen. Wir haben dann da ein internationales Turnier gespielt, haben in dem Sapporo Dome gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hat damals Deutschland gegen Saudi-Arabien mal dieses 8-0 bei der WM in diesem unglaublichen Stadion. Und auf diesem unglaublichen Rasen haben wir dann spielen dürfen und so eine ganz neue Kultur kennenlernen dürfen. Und das war dann halt schon auch so direkt am Anfang schon mal wow und ein richtiges Highlight. Und ansonsten auch, also ich meine die ganzen Eindrücke, ich meine, es war dann schon nochmal sehr viel mehr noch auf den Fußball fokussiert, sonst hatte ich immer eine Stunde Anreise, eine Stunde Abreise, hier bin ich einfach nur die Treppe runtergegangen, war in der Kabine und natürlich musste man auch das mit der Schule vereinbaren, wobei mir es dann auch leicht, also Ich hatte glücklicherweise nie groß Probleme oder eigentlich nie Probleme in der Schule. Aber hier war es dann einfach echt cool, weil man halt nicht diese riesen Zeitfresse hatte. Also man saß nicht so lange im Auto und man hatte dann, ja, eben nur den Weg in die Kabine nach unten. Die Schule war hier gleich nebenan, so 10 Minuten mit dem Rad nur. Und das konnte man dann ganz gut vereinbaren. Wir hatten dann in der Schule selber so ein Projekt Leistungssport, hieß das. Da waren wir eine reine Jungsklasse mit Jungs aus den Münchner Profiklubs, also von 60 Bayern Haching. Und da hat man sich dann auch so ein bisschen austauschen können, hatte jeder so seine gleichen, die gleichen Probleme. Und ansonsten, genau, war es eben auch wahnsinnig cool im Internat mit den anderen Jungs. Da hat man sich, ja, da hat man relativ schnell eine Einheit gebildet und da hat man sich gegenseitig unterstützt. Das ist halt möglichst jedem leicht fällt. Ich meine, einige Jungs waren schon da, es kamen neue dazu. Und das war eine sehr, sehr coole und schöne Zeit. Ja.
Warst du dann auf dem THG?
Genau, genau.
Aber später musstest du dann ausziehen aus dem Zimmer und bist dann ins Albertinum, oder?
Genau, das war dann nach 3 Jahren der Fall. Ich war 3 Jahre in der Grünwalder Straße und bin dann nach der U19 quasi, bin ich dann ausgezogen ins Albertinum.
War das damals so die Regel?
Das war damals so die Regel, dass die älteren Spieler dann das war so wie so ein Studentenwohnheim. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das auch aktiv noch ist, ob das noch irgendwie besteht oder.
Da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts dazu sagen, aber das Lustige ist, ich bin in Großhadern groß geworden oder aufgewachsen und bin im Erasmus-Grasser-Gymnasium gewesen, was direkt neben dem Albertinum ist.
Okay.
Und demzufolge war ich ja auch mit Marcel Schäfer, Christoph Janker zum Beispiel, dann auch im Leistungskurs Sport.
Die waren Zivis. Und
haben zusammen Abitur gemacht.
Witzig. Die waren Zivis hier im Internat, als ich im Internat noch. Die haben mir das Frühstück gerichtet. liebe Grüße an der Stelle, danke nochmal.
Marcel Schäfer war ja vor einigen, ich glaube vor 2 Wochen war er hier. Es war auch schön, ihn mal wieder hier an der alten Wirkungsstätte zu sehen. Ist ja auch schön, seinen Werdegang
absolut,
auch zu sehen.
Absolut, ja. Super Kerl, ja. Und das ist ihm eigentlich nur zu wünschen, ja. Genau. Ja, und dann habe ich 3 Jahre dort im Albertinum gewohnt, noch ein bisschen selbstständiger dann halt, noch mehr Sachen, um die man sich kümmert, aber glaube ich auch zu der Zeit absolut richtig, dass man das so gehandhabt hat, dass da ein bisschen mehr Eigenverantwortung noch gelehrt wird.
Und dann sozusagen während dieser 12 Jahre die erste große Liebe kennengelernt. Also 60 München.
Ach so, ja, wenn du es so nennen willst. Ja, natürlich. Also es war eine tolle Zeit und ich sag das auch gerade, ich habe das auch schon auf den Interviews gesagt. Ich war so lange Zeit hier und es wird auch immer ein Teil von mir bleiben. Egal wie dann das Ende war oder wie auch immer. Also das ist, dafür war es viel zu lange, viel zu schön auch. Und das wird, wie gesagt, das behält man ja auch.
Aber du wolltest wahrscheinlich gerade auf deine Frau zu sprechen kommen.
Ja, unbedingt. Die habe ich aber erst ein bisschen später kennengelernt, 2011 dann. Ne?
Da warst du schon Profi, du bist 2007 dann zu den Profis gekommen. Kannst du dich noch
erinnern? 2009 war das. 2007 2009? Bin ich zu den Amateuren gekommen. Genau, okay. 2007 war es bei den Amateuren, damals bei Marco Kurz.
Okay.
Noch als Trainer. Da durfte ich mit ins Trainingslager fahren. Ich weiß noch, dass kurz zuvor irgendwie, also ich war ja nie ein großes Talent oder dergleichen, also ich war nie in der Jugendnationalmannschaft oder ich hatte, glaube ich, nie diesen großen Talentstatus. Und ich weiß noch, dass ich in der U19, gegen Ende U19, hieß es so, ja, mal schauen, ob es irgendwie klappt mit der Übernahme zu den Amateuren und. Und dann durfte ich mit ins Trainingslager aufgrund von einiger Verletzten mit Marco Kurz und dann in der Türkei war das und dann lief das sehr, sehr gut. Und dann habe ich sogar direkt nach dem Trainingslager das erste Spiel gespielt, das erste Punktspiel bei den Amateuren, obwohl ich eigentlich noch A-Jugend spielen durfte. Und dann hat sich das relativ schnell erledigt, dass ich zu den Amateuren kommen darf. Genau, und so kam es dann. Und dann war ich circa 2 Jahre, glaube ich, 2,5 Jahre bei den Amateuren. Und 2009 dann beim Ewald Lienen dann der erste Profikontakt.
Ich glaube, du warst sogar auch Kapitän der U23.
Genau, dann ja.
Auch im Vorfeld irgendwo gelesen. Und dann 2009 zu den Profis.
Genau, bei Ewald Lien noch. Das war eigentlich auch so, dass immer wieder halt mal Spieler mittrainieren durften oben und ich war da eigentlich nie dabei und habe da immer meine Spiele halt in der U23 gemacht und dann Ewald Lien hat mich dann vor dem Cottbus-Spiel mal die Woche einfach mal mittrainieren lassen. Das erste Mal eigentlich. Und dann habe ich auch direkt gespielt in Cottbus.
Okay.
Also anscheinend liegt mir das dann mehr.
Profi-Debüt.
Ohne das große Vorschusslorbeeren da irgendwie, sondern eher so mal ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und dann, genau, dann kam das Profi-Debüt in Cottbus damals. Ja.
sind einige Spiele dazugekommen, einige Siege, Niederlagen. Was waren so die persönlichen Highlights, wenn du so zurückblickst auf die Zeit?
Also Highlight war, muss ich dazu sagen, noch in der Jugend sogar, in der U19 hier haben wir den DFB-Pokal geholt, damals in Berlin. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis, die ganze Reise dorthin mit dem eigenen Spiel gegen Wolfsburg damals im Finale, danach noch das Spiel von den Profis, das Herren DFB-Pokalfinale anzuschauen und eben diese ganze Atmosphäre mitzukriegen. Das war schon ein besonderes Highlight. Ansonsten natürlich das Profidebüt, so das erste Spiel. Das ist so eine große Welt dann wieder geworden. Irgendwie, man denkt sich, wow, so ein cooler Bus, in dem man ansteigt, irgendwie in einem coolen Hotel. Und das ist irgendwie so was ganz Neues, total Aufregendes. Und das war schon auch ein Highlight. Und dann kamen immer wieder vereinzelt Highlights. Also ich hatte mal eine relativ erfolgreiche kurze Phase, wo ich viermal hintereinander ein Tor gemacht habe, in vier aufeinanderfolgenden Spielen auch noch das richtige Tor und uns da so ein bisschen aus dem Abstieg, oder da haben wir es geschafft, eben so ein bisschen von unten hochzukommen und oben wieder anzuklopfen. Das war eine relativ coole Zeit. Dann das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund war trotz des Ausgangs dann ein Riesenhighlight vor ausverkauftem Haus in der Allianz Arena gegen Dortmund, gegen annähernd die Elf, die im Champions-League-Finale kurz vorher noch auf dem Platz stand, zu spielen, wo wir es dann tatsächlich auch in die Verlängerung geschafft haben und ich leider dann mit der roten Karte runter musste gegen Marco Reus, weil ich ihn irgendwie noch stoppen wollte. Er ist alleine auf unseren Keeper gelaufen, die wollte ihn stoppen und ja, war leider dann der tragische Held, fast hätte ich das Kopfballtor zum 1-0 gemacht in der ersten Halbzeit, aber es liegt nah beieinander, da brauche ich dir nichts erzählen, ne? Das ist das kennst du. Genau, das sind so die Highlights, die mir so als erstes irgendwie einfallen. Ne?
Und natürlich Holstein Kiel.
Kiel natürlich auch, absolut. Also das war absoluter Wahnsinn auch, ja. Da hast du recht.
Du bist nach der Zeit der Löwen 2016 zu Unterhaching gegangen. Das war, ich meine, auch wir haben uns ja kennengelernt 2016. Wir haben leider nur ein halbes Jahr zusammengespielt. Ja. Auch da nochmal, ich habe es ja im Intro, glaube ich, schon erwähnt. Ein ja, sehr, sehr sympathisches Kennenlernen. Du warst, glaube ich, einer der Ersten.
Kann ich nur zurückgeben, ja.
Der mich auch so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, komm, lass uns mal auch privat unterhalten. Das fand ich auch irgendwie schön, dass es dann nicht nur um diesen Fußball geht, sondern auch irgendwo jemand da war, der sich vielleicht so ein bisschen auch mit den Menschen dahinter interessiert hat. Und da warst du aber, glaube ich, schon sehr viel verletzt auch.
Hast genau, ich hatte da die zwei Knie-OPs am Innenband. Genau, das war so eine sehr, sehr zähe Sache, ja.
Bis dann im Sommer zur Spielvereinigung Unterhaching, die damals in der Regionalliga war. War das für dich in Anführungsstrichen so der Weg zurück zu einer Wohlfühloase, wo du wieder gesund werden kannst? Oder für mich natürlich überraschend. Du bist gestandener Zweitligaspieler und gehst dann erstmal in die vierte Liga.
Ja, also es war eine sehr spannende Zeit. Ich war tatsächlich viel verletzt davor. Es hat sich hier im Verein wahnsinnig viel getan gehabt zu der Zeit, viele personelle Veränderungen. Also ich hatte eigentlich mit keinen der Entscheidungsträgern von damals dann irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit, was es mir natürlich dann auch schwer gemacht hat, da irgendwie ein Standing zu haben, dass man sagt, ach komm, wir verlängern den Vertrag oder wir schauen uns das noch ein Jahr an, bis er wieder fit wird. Und dann war es eben auch so, also war ja auch nicht ganz freiwillig, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal. Sondern der Vertrag wurde eben nicht verlängert, was ja auch völlig okay ist. Und dann habe ich natürlich überlegt, was will ich jetzt? Also ich habe zu der Zeit war meine Frau hochschwanger und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und wollte eigentlich relativ früh schon Klarheit haben. Ich wollte diese ganze, das Transferfenster oder ich wollte nicht so viel Zeit ins Land ziehen lassen. Ich habe mich zu der Zeit auch unglaublich wohl gefühlt in München, auch mit der Familie und das alles, was so dann anstand zu der Zeit. Und dann kamen eben so Überlegungen und man hat sich Gedanken gemacht, was gibt es denn vielleicht hier für Möglichkeiten, wie kann man es irgendwie hier vereinbaren? Weil das ist natürlich auch so, wenn du so lange verletzt bist, so wenig Spiele machst, dann rennen sie dir jetzt auch nicht gerade die Bude ein und dein Telefon steht gar nicht mehr still. Also es gab so ein paar losere Sachen, auch in der zweiten Liga, die mich aber nie überzeugt haben, weil es auch wahrscheinlich dann nie so konkret wurde, dass ich mir dann ernsthaft Gedanken gemacht habe. Und dann kam so ein bisschen diese Haching-Option raus und da habe ich mich einfach mal damals mit dem Klaus Schromm getroffen, dem damaligen Trainer, den ich ja noch kannte von hier aus der U19 und dann haben wir uns mal eine Weile unterhalten und was denn da so geplant ist, was denn die so vorhaben. Ja, und dann fand ich das eigentlich eine ganz coole und sympathische Sache. Und dann war es wahrscheinlich eine eher untypische Entscheidung, wie du sagst, aus der zweiten in die vierte Liga. Wobei ich da schon überzeugt war, weil ich auch die Mannschaft so ein bisschen gekannt habe oder wusste, welche Spieler da auch hinkommen, wie Jim-Patrick Müller oder auch damals wusste ich halt, wer noch da, da spielt. Und der Stefan Hein zu der Zeit eben auch mit dem Gedanken gespielt hat. Und da dachte ich mir eben schon, also wenn das alles so eintrifft, dann ist die Chance relativ groß, dass wir nicht lange in der Regionalliga spielen. Und so kam es dann auch und ja, war auch rückblickend die richtige Entscheidung.
Absolut, ihr seid direkt durchmarschiert, gell? Ich glaube, es war das erste Jahr, wo wir dann, bevor die Löwen ja dann den Gang ebenfalls in die Regionalliga angetreten sind, wo wir dann ebenfalls so glorreich durchmarschiert sind. Ja. Aber das war so, ihr habt uns quasi schon das Jahr vorher vorgemacht, wie wir es dann tun müssen. Genau. Und hattest du auch zu dem Zeitpunkt, also du hast ja gesagt, du hast da schon schwere Knieverletzungen gehabt, hattest du zu dem Zeitpunkt schon mal irgendwo auch Bedenken, okay, Profifußball war schön, aber ich glaube, vielleicht macht der Körper nicht mehr mit, als relativ junger Mensch?
Nee, das hatte ich eigentlich nicht. Diese Bedenken hatte ich eigentlich nicht. Also ich hatte, wie gesagt, so eine kompliziertere Innenbandgeschichte, die, das war schon sehr, sehr, sehr nervig. Da konnte ich einfach ganz lang nicht beschwerdefrei spielen. Ich konnte nicht passen, ich konnte nicht schießen. Jetzt sag bloß nicht, das konntest du eh noch nie.
Nein. Ich habe dich ja leider nie so wirklich trainieren sehen.
Ja, stimmt. Das war ja das Problem. Ja, genau. Und da hatte ich einfach immer einen Schmerz, immer ein Stechen. Und da habe ich dann immer auf meinen Linken zum Schießen und zum Passen. Und das funktioniert halt eine Zeit lang. Und dann irgendwann nervt es dich. Und dann kam eben die erste OP. Und dann war es soweit auch alles gut. Und dann gab es eben im Kiel im Rückspiel den Schlag drauf wieder, wo sich ja dann alles entzündet hat. Und noch eine weitere OP erforderlich war. Ja, und das war aber so isoliert eigentlich vom kompletten anderen Körper, der wunderbar funktioniert und zu der Zeit auch wunderbar funktioniert hat. Deshalb habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, zu der Zeit zu sagen, okay, das ist jetzt so eine massive Verletzung. Und auch in dem Alter, dafür hatte ich auch zu viel Freude noch am Fußball. Und also das war eigentlich keine Option.
Du hast aber trotzdem schon während dieser Zeit, ich glaube, dein Studium angefangen, gell?
Genau, das hatte ich schon Jahre davor auch genau in Teilzeit angefangen zu studieren nebenher an der Fernuni Hagen Psychologie. Genau, weil ich gedacht habe, das macht absolut Sinn, da irgendwie parallel was sich aufzubauen. Weil wie gesagt, das hört man ja oft, dass es dann auch aufgrund von Verletzungen schnell vorbei sein kann. Aber es war nicht mal mehr so der Gedanke im Vordergrund, dass eben im Worst Case dann halt man so ein zweites Standbein hat, sondern eher auch das Auseinandersetzen mit anderen Inhalten. Ich liebe das Fußballgeschäft bis zu einem gewissen Grad, manche Sachen auch nicht, wie jeder wahrscheinlich. Und ich liebe den Kabinenalltag, ich liebe das auf dem Platz sein, an der frischen Luft sein und den Sport an sich. Aber mir war es damals so, dass das so für den ganzen Tag mir nicht ausreichend ist und dass ich eben da halt noch so ein bisschen andere Reize wollte. Genau. Und dann, dass ich halt auch fand, dass es Sinn macht, was zu machen. Ja.
Warum Psychologie?
Weil es ein spannendes Fach ist. Es hat zudem auch zu dem Studienangebot der Fernuni Hagen gehört, die eben auch eine sehr renommierte Fernuni ist, die eine staatliche Fernuni ist. Genau, habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Mein Cousin hat es zu der Zeit auch studiert, habe mich mit dem öfter mal ausgetauscht und fand es ziemlich spannend, so diese Beschäftigung mit dem Verhalten und Erleben des Menschen und genau, was da so für interessante Theorien gibt und welche verschiedene Facetten und welche verschiedenen Fachrichtungen innerhalb der Psychologie nochmal. Das ist ja auch unglaublich breit nochmal, das Spektrum. Ja, und das war spannend, ist spannend nach wie vor. Mal spannender, mal nicht so spannend. Zugegeben.
So wie jedes Studium.
Ja, genau, wenn es dann nur um Statistik und Sozialforschung geht, naja. Aber ja, es ist ist cool und genau, habe jetzt meinen Bachelor letztes Jahr beendet und bin jetzt im Master. Und solange ich noch Fußball spiele, behalte ich es auch so, dass ich es in Teilzeit mache. Okay. Und dann je nachdem, wie lange das eine oder das andere läuft, kann ich auch dann umstellen in Vollzeit und dann mache ich den noch fertig und dann schauen wir mal.
Weiterhin an der Fernuni Hagen.
Genau, nochmal.
Wie läuft das dann ab? Kriegst du dann Zuschriften über den Kurs, die Modulinhalte?
Genau. Genau, dann, also man bekommt
wie lange Zeit?
Studienbriefe, also es ist immer so, dass ein Semester ein Modul bearbeitet wird in Teilzeit und man bekommt die Studienbriefe, man bekommt die Verweise auf die Pflichtliteratur, die man sich dann selber besorgt. Das ist gepaart mit Online-Vorlesungen, mit irgendwelchen Tutorials teilweise, je nachdem. Man hat aber auch verpflichtend ab und zu mal ein Präsenzseminar. Dieses Jahr oder dieses Semester ist es dann eben auch online. Und genau, dann werden die Themen eben abgedeckt, die jetzt gerade in dem Semester, welche Fachrichtung auch immer da halt gerade vordergründig ist, und dann erarbeitet man sich das selbst. Zeitunabhängig von irgendwelchen.
Ja. Erfordert aber auch schon die angesprochene Disziplin deines Eingangsplädoyers, die Gewissenhaftigkeit, dass man da wirklich auch zielstrebig dran sitzt, weil ich glaube, in so einem Fernstudium, da verliert man sich dann vielleicht auch manchmal, ach komm, ja. Mache ich morgen.
Ja, total, weil man eben halt nicht diese vorgegebenen Termine hat, wie jetzt an der Uni. Das ist ja auch nicht immer so, dass man da aufkreuzen muss, aber nichtsdestotrotz ist es schon nochmal eine andere Struktur. Ja, also fordert viel Eigendisziplin. Es ist, auch das fällt manchmal leichter, manchmal schwerer, da alles unter einen Hut zu bringen, vor allem wenn der Tag dann irgendwie vollgepackt ist und man dann abends, wenn die Kinder dann im Bett sind, auch irgendwie froh ist, wenn es dann jetzt mal gut ist und vielleicht sich auch einfach auf die Couch legen will, und dann nimmt sich dann ein Text vor, der irgendwie noch hochkomplex ist und auch noch auf Englisch, und dann denkt man sich dann schon manchmal, oh wow, eigentlich keinen Bock jetzt.
Aber deine Frau hat Verständnis dafür, dass du dich dann, wie oft setzt du dich dann abends noch hin?
Es ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche schon viel dann auch irgendwie am Tag zu machen, dass eben dann tatsächlich dann die Zeit dann danach auch frei ist, wenn die Kinder schlafen, weil sonst hat man irgendwie dann wenig Zeit füreinander. Das klappt, wie gesagt, vor Prüfungen dann auch mal nicht so gut. Da muss man das halt intensivieren und setze sich dann abends doch nochmal hin. Aber das Verständnis ist da. Ich glaube, sie findet es eher cool, dass ich das mache. Und versucht mir da auch bestmöglich den Rücken freizuhalten.
Ist deine Frau auch in dem Psychologiebereich
tätig, in einem ganz anderen Bereich. Die ist bei Bosch Siemens Hausgeräte, arbeitet okay. Die in der Compliance-Abteilung und erarbeitet dort Konzepte für die eigenen Mitarbeiter weltweit und ist da in der Kommunikation und im Training und in dem.
Ja, aber genau. Immerhin auch mit Menschen zu tun.
Hat mit Menschen
und mit zu Verhalten.
Tun. Genau.
Weißt du schon, was du nach der Karriere dann auch mit deinem Studium anfangen möchtest, oder hast du einfach, lässt du dir das noch komplett offen?
Ich lasse es mir komplett offen, ganz bewusst auch, weil ich jetzt im Master noch einige Bereiche auch durchlaufe, die auch noch spannend sind. Es wird nochmal in den Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie reingehen, es wird in den Bereich Gesundheit nochmal reingehen, der Master, sowie auch pädagogische Psychologie. Und das sind schon nochmal Bereiche, die ich mir nochmal genauer anschauen will. Die hatte ich jetzt schon mal im Bachelor. Und dann, ja, also ich finde natürlich, Sport ist irgendwo ein naheliegender Bereich, weil man es eben schon seit Kindesbein an macht, und wenn man dann nochmal so ein bisschen die wissenschaftliche Komponente dazu hat, könnte das auch ein ganz cooles Paket sein. Aber ob es jetzt unbedingt nur der Sport sein muss oder auf Dauer der Sport sein muss, weiß ich noch nicht, weil es echt spannende Sachen gibt. Ich glaube, psychologische Nachfrage, welche Art auch immer, wird nicht weniger werden in unserer Gesellschaft. Genau, da lasse ich es mir gerne noch ein bisschen offen und schaue mir ein paar Sachen an.
Ja, und vor allem, dann hast du dein ganzes Leben mit Sport verbracht.
Genau.
Ich höre es schon so ein bisschen raus, ja, Sport wäre cool. Man muss auch sagen, dass leider momentan auch so ein bisschen der Eindruck ist, bei mir zumindest persönlich, dass dieses Psychologie-Thema, was ja unglaublich wichtig ist, auch mit Jugendspielern, mit jungen Talenten, wie zieht man sie an den Profibereich heran, dass das wieder so ein bisschen nachgelassen hat, oder?
Ja, es überrascht mich immer wieder, ehrlich gesagt, im Fußball. Wenn man sich da andere Sportarten anschaut, ist es viel gängiger. Und ich meine, Psychologie ist ja, also man hat ja da immer gleich so ein Stigma. Also psychologische Unterstützung ist ja nicht, dass man sich wie bei Sigmund Freud der Psychoanalyse auf irgendeine Couch legt und irgendwas, welche Dinge assoziiert und sich Dinge wieder hervorruft und man da in irgendeiner Form von einer Therapie ist oder also es ist ja nicht immer so, dass man dass es Psychotherapie ist. Man muss ja auch, also es gibt ja ganz viele Begriffe, es gibt einen Psychologen, es gibt einen Psychiater, es gibt einen Psychotherapeuten, das sind ja ganz abgrenzbare Begriffe und Psychologen, es kann einfaches Mentaltraining sein, es kann Coaching sein, es kann eine Unterstützung sein, es ist im Sport unglaublich wichtig ist, und ganz viele Einzelsportler machen das, da ist es gang und gäbe, die Hockeymannschaft, die Deutsche, die wird betreut. Also das ist in anderen Sportarten komischerweise viel angesehen oder viel gängiger. Also vielleicht weiß ich nicht, ob da die Akzeptanz im Fußball noch nicht groß genug ist, ob man da irgendwie immer, keine Ahnung, ob man da den harten Kerl spielen will, wobei es überhaupt gar nichts damit zu tun hat, finde ich. Also weiß nicht, was da, ob da einfach noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen muss, dass das noch präsenter wird.
Ja, tatsächlich, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, nur während der Zeit beim VfL Osnabrück hatten wir tatsächlich die Möglichkeit mit einem, du hast es gerade drei verschiedene Begriffe genannt, ich glaube es war ein Psychologe, zu sprechen.
Ja gut, ich kann es ja vielleicht kurz erklären. Ein Psychologe ist einer, der einen Master oder eben ein Diplom in Psychologie hat. Also das fertig studiert hat, im höchsten Ausmaß sozusagen. Ein Psychiater ist ein Arzt, ein Mediziner quasi, der ganz normal Medizin studiert hat und dann den Facharzt für Psychiatrie gemacht hat. Halt nicht den Facharzt in Orthopädie oder so, sondern den Facharzt für Psychiatrie. Das ist ein Psychiater. Und ein Psychotherapeut ist einer, der ein Diplom oder ein Master in Psychologie studiert hat und daraufhin noch eine jahrelange Psychotherapie-Ausbildung macht. Also der dann ganz auf die klinische Psychologie sozusagen geht und eben an sein Studium nochmal eine Psychotherapieausbildung macht, die, glaube ich, auch 4-5 Jahre noch andauert danach. So mal zum Abgrenzen. Weil das, glaube ich, oftmals so verwendet wird und man kennt gar nicht genau die Abgrenzung. Aber Psychologen sind überall in Unternehmen, in Personalabteilungen, das ist
Und ein Coach ist mittlerweile
ein
heute
Coach, hier. Coach, ja, also Coach ist ja irgendwie jeder, ne? Also man kannte das früher nur, dass irgendwie bei WM und EM alle Coaches sind plötzlich. Aber jetzt ist es tatsächlich Coachen, das ist halt auch kein geschützter Begriff, ne? Das ist halt auch immer die Schwierigkeit, dass da oft dann Schindluder betrieben wird wahrscheinlich.
Ärgert dich das manchmal oder kriegst du das auch teilweise mit?
Nee, was heißt ärgern? Nee, also ich kann es ja nicht ändern. Ich glaube, das ist ich das halt schon ganz gut finde, wenn es irgendwie dann immer irgendwelche zertifizierten Sachen sind, die von irgendeinem Institut oder sonst von irgendeiner Einrichtung eben zertifiziert wurden und da auch bestimmte Gütekriterien an den Tag gelegt wurden bei so einer Bewertung und man dann halt auch Maßstäbe hat, um damit Entscheidungen zu treffen. Ja, das andere, wie gesagt, ich glaube, dass es ein Riesengeschäft ist, gerade wie du sagst, diese Coaches, wie gesagt, mich ärgert es nicht, weil ich es nicht ändern kann, aber ich würde, glaube ich, schon zweimal hinschauen, wenn ich mir in irgendeiner Form da Unterstützung holen wollen würde, wer das dann genau ist und was der vorzuweisen hat.
Ein guter Freund von mir, mit dem ich auch bei Greuther Fürth schon gespielt habe, Martin Meichelbeck, hat einen ähnlichen Werdegang wie du während dem Fußball. Während der Zeit als Profifußballer sein Diplom damals noch als Psychologe absolviert und auch bestanden und ist dann so in den letzten Jahren seiner Karriere erst bei Greuther Fürth eingestiegen, jetzt ist er zu Mönchengladbach gewechselt, hat da schon auch teilweise als Mannschaftskamerad, also mich natürlich immer so ein bisschen auch im Privaten unterstützt, aber dann auch später nach seiner Karriere dann angefangen auch die Spieler zu coachen. Wie ist deine Rolle in der Mannschaft?
Ja, also im Moment ist es eine spezielle Situation. Ich bin leider sehr schwer verletzt und da ist man ja immer so ein bisschen, hat man noch ein anderes Standing, gerade jetzt in unserem Umbruch. Es war ja vieles neu jetzt auch nach der letzten Saison. Ich glaube, so das Standing wird sich dann auch wieder mehr zeigen, wenn ich jetzt noch mehr an der Mannschaft dran bin, wenn ich jetzt auch noch wieder einsteige. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sehe ich es schon auch meine Aufgabe an, aufgrund meines Alters, aber auch aufgrund der Erfahrung. Da ja schon ein Führungsspieler zu sein, den Anspruch habe ich und das kann ich auch. Und ob da jetzt viel vom Psychologiestudium einfließen muss, ich glaube schon, dass man sich hier und da ein bisschen was aufschnappt, aber das dann vielleicht gar nicht so bewusst einsetzt, sondern mehr so unterschwellig. Aber ja, ich glaube schon, dass es einfach darum geht, auch da jungen Spieler halt zur Verfügung zu stehen und da mit Rat und Tat irgendwie zur Seite zu stehen oder wenn man mal irgendwelche Entwicklungen erkennt, da vielleicht auch mal nachzufragen oder so.
Erstaunlich ist ja, dass Haching deinen Vertrag während der Corona-Zeit verlängert hat.
Ja, genau. Das war.
Was sagt das über die Partnerschaft oder was zeichnet Haching aus und was zeichnet dich aus?
Ja, ich glaube, dass das gegenseitige Vertrauen eben halt groß ist und war und die Vertragsverlängerung, also die Erstgespräche fanden natürlich schon deutlich früher statt. Die haben sich dann eine ganze Weile auch gezogen und dann kam eben diese ganze Corona-Phase, wo dann das alles zunächst mal auf Eis gelegt wurde, aber es war eigentlich ja, nur noch die Unterschrift fällig. Also es war eigentlich alles schon längst quasi entschieden. Also es war jetzt nicht so, dass man da in der Corona-Phase viel gemacht hätte. Ich glaube, lediglich der letzte Akt kam dann eben da in der Corona-Phase. Und ja, ich glaube, das spricht schon für beide Parteien, dass die einfach gern zusammenarbeiten und dass man da auch rückblickend gute Erfahrungen miteinander gemacht hat. Das war für mich eigentlich auch klar, dass da relativ schnell das bitte über die Bühne gehen sollte, wenn es sich anbietet vom Verein aus. Und genau, so kam das dann. Und ich weiß, was ich Haching zu verdanken habe. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so. Und dementsprechend war das dann eine Formsache eher.
Der Vertrag geht über 2 Jahre, gell?
Genau.
Dann bist du 34?
Dann werde ich, kurz drauf, 34, ja. Was sagst du jetzt?
Sich schon langsam mit dem Karriereende angefreundet? Oder kannst du jetzt schon sagen, du freust dich drauf? Oder bist du jemand, der jetzt eher so weit wie möglich wegschiebt?
Nee, das bringt nichts, glaube ich. Ich bin ja nicht blöd. Also ich weiß, dass das zeitnah irgendwann kommen wird. Und ich glaube auch, dass ich den Zeitpunkt auch gut wählen will. Und ich glaube, dass ich auch so gestrickt bin, dass falls ich jetzt noch 10 Jahre Vertrag hätte und ich aber jetzt in 2 Jahren merken würde oder in einem Jahr oder in einem halben Jahr, boah, jetzt auch nach der Verletzung, boah, das funktioniert nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, ich komme nicht mehr irgendwie an meine Leistungsgrenze. Ich glaube, ich bin nicht so einer, der jetzt nur noch auf der Felge dann irgendwie welche Zeit da abreißen will. Das will ich nicht und glaube, so bin ich auch nicht gestrickt und lasse es aber ein bisschen auf mich zukommen. Also ich beschäftige mich natürlich damit, weil es mit 32, glaube ich, auch Sinn macht. aber habe jetzt da keine Zahlen oder keine, dass ich sage, ich muss jetzt so und so viele Jahre noch spielen oder so und so viele Spiele noch machen oder. Also das ist eigentlich nicht, ich glaube, ich habe jetzt einen klaren Fokus auf der Reha aktuell. Ich, wie gesagt, das ist eine sehr schwere Verletzung, von der man auch erstmal zurückkommen muss wieder, was absolut machbar ist. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mir das noch ein bisschen offen.
Du hast dir das Kreuzband gerissen, gell?
Genau,
gegen die beiden Menisken, genau. Gegen Braunschweig während der Corona-Restart-Phase. Das dürfte so 4 Monate ungefähr her sein,
genau, gell? 4 Monate, ja.
Wie ist dein aktueller Tagesplan? Viel Reha natürlich?
Viel Reha, natürlich. Da weißt du, ist man oft dann eingespannter, als wenn alles normal ist. Man hat halt viel Training, viel Behandlung. Genau, und beschäftigt sich eigentlich sehr, sehr viel damit. Und sind jetzt 4 Monate rum. Bisher lief es ganz gut. Toi, toi, toi. Alles nach Plan. Ich bin jetzt gespannt, wie die nächsten Monate laufen. Aber man spricht realistisch gesehen schon vom nächsten Kalenderjahr, bis da dann mal wieder ein Mannschaftstraining zu denken ist.
Und man muss sagen, wir haben dieses Gespräch heute aufgenommen vor dem sogenannten S-Bahn-Derby. Was zeichnet denn die Hachinger dieses Jahr sportlich aus?
Ja, es ist, wie schon erwähnt, viel passiert bei uns. Es gab einen Trainerwechsel, es wurde einiges umgestellt, was den Verein angeht. Und es ist wie so vieles, wenn es dann irgendwie mal was Neues gesät wird, sollte man da einfach Dinge mal ein bisschen wachsen lassen und mal schauen, wie sich alles entwickelt. Wir sind mit einer Auftaktniederlage gestartet, haben dann eigentlich eine gute Siegesserie gehabt. Dann wieder jetzt eine kleine Niederlagenserie. Ich glaube, das ist gar nicht untypisch in der Liga. Da kannst du einfach gegen jeden gewinnen, gegen jeden verlieren. Und das ist ja viel Tagesform abhängig. Ich glaube sportlich, dass wir schon einige neue Ideen jetzt haben. Dass das ein Trainerteam ist, das sehr engagiert ist. Das wie gesagt, sehr viele Ideen hat, das viel Neues auch reinbringt. Und wir haben auch von den Spielern her einiges an Umstellungen. Wir haben immer noch so ein paar Verletzte, die uns wehtun. Stefan Hein ist ja auch noch nicht auf dem Platz, was natürlich auch bitter ist. Aber es wird spannend, die nächsten Wochen zu beobachten, ja.
Stefan Hein, Heini, ist ja wirklich auch ein absolutes Phänomen. Ich glaube, das
von dem soll ich dich schön grüßen übrigens.
Vielen Dank.
Gerne. Ja.
Auf diesem Wege liebe Grüße zurück. Ich hoffe natürlich, dass wir uns vielleicht auch heute Abend nochmal zumindest kurz sehen. Mhm. Aber Heini ist wirklich auch ein Phänomen. Also ich glaube, das war der ekligste Spieler beim 4 gegen 4 und ich als 1,95 Lulatsch, ich habe kein Land gegen ihn gesehen, denn der einen Haken gemacht hat, der konnte links abschließen, ja, wie rechts es war.
Da hat sich nichts geändert.
Unglaublich eklig, aber es freut mich natürlich auch, genauso wie für dich, dass ihr dann da seit 2016 einfach so erfolgreich auch unterwegs seid und da ja auf diesem Niveau den Schritt zurückgegangen seid, aber es sich eigentlich das komplett ausgezahlt hat. Mhm.
würdest ja, du schon also so sagen, oder? Ich glaube, er bewertet es ähnlich wie ich. Also ich glaube, der Werdegang ist so ziemlich gleich. Und er hat es auch nie bereut und hat da auch eine schöne Adresse gefunden, wo man sich wohlfühlen kann, wo es einfach Spaß macht. Auch, ja.
Ist das so dein bester Kumpel auch in der Mannschaft?
Ja, doch.
Ihr kennt euch ja jetzt auch schon wahrscheinlich 10 Jahre, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Wann kam denn der Stefan zu 60? Darauf bin ich natürlich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, das wird so 2014 gewesen sein, wahrscheinlich. So 6 Jahre. Stefan, wenn du das jetzt hörst.
Den Heini laden wir dann einfach ein,
genau.
Vor dem Rückspiel.
So machen wir es.
Vor dem Rückspiel,
das kann der auch mal sagen.
Dass wir da den Aufhänger dann auch zum Löwen-Podcast wieder haben. Corona. Du hast ganz am Anfang gesagt, du bist ein aktiver und freundschaftsbedürftiger Mensch. Das ist natürlich jetzt auch alles andere als das, was man momentan tun darf.
Ja, richtig. Ich empfinde es auch tatsächlich manchmal, also manchmal fällt es einem leichter, manchmal denkt man sich auch so, wow, das ist sehr zäh gerade alles. Ich glaube auch, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Das können wir vielleicht noch, habe ich am Anfang noch vergessen. Und gerade so mit eigenen Kindern ist es teilweise auch nicht so cool, wenn man die dann in die Einrichtung bringt, in Kinderkrippe oder Kindergarten. Und da sieht man fast nur Menschen mit Masken. Und ich finde auch, keine Ahnung, wenn man die Leute denkt jetzt, oder die Schüler, die ihren Schulabschluss dieses Jahr hatten, die normal auf irgendeine Abifahrt gehen oder die Party machen und die Sau rauslassen und so. Und ich finde es unglaublich schade eben, dass das halt nicht möglich ist. Ich finde, das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, natürlich muss man immer das Große und Ganze sehen. Aber ich glaube, dass es eine große Herausforderung für die Gesellschaft ist. Ich meine, das war jetzt nur ein Aspekt von dem Ganzen. Man kennt die Geschichten aus dem Lockdown, man kennt manche Wohnsituationen von Familien. Das ist schwierig. Die Angstschürerei in den Medien, man schnappt den ganzen Tag über so viel Angstschlagzeilen auf. Mal hier an dem Zeitungsstand vorbei, diese Schlagzeile, mal da im Radio, das nimmt man vielleicht gar nicht immer so bewusst wahr, aber das summiert sich halt über so einen Tag. Und diese diffuse Angst, die da gemacht wird und wie viel davon jetzt berechtigt ist, kann ich nicht beurteilen, maße ich mir auch nicht an. Aber ich glaube, dass es eine echt herausfordernde Zeit ist und dass das auch noch nicht gar nicht so absehbar ist, was das dann alles auch mit der Gesellschaft macht. Man erkennt erste Tendenzen und ich hoffe eben, dass die Gesellschaft nicht zu sehr gespalten wird durch diese ganze Geschichte.
Gerade aus psychologischer Sicht, gell?
Ja, natürlich. Also klar, es ist eine komische Zeit. Ich glaube, alles, sowas haben wir noch nie erlebt. Da kann man auch wieder daraus lernen. Also ich finde tatsächlich, ich bin da immer ein Freund, auch wenn es mal wackelt unter den Beinen und wenn es mal ein bisschen unruhig ist, dass man da auch viel mitnehmen kann für die Zukunft und da sich viel auch aneignen kann. Aber es ist eine Herausforderung und da hoffe ich einfach, dass wir die alle zusammen gut meistern.
Hast du das Gefühl, dass zumindest deine Große vielleicht sogar auch versteht schon, was sich da abspielt rund um sie?
Bedingt. Also ich finde, das ist schon, man spricht drüber, sie kennt die Begriffe, jedes Kind hat in seinem Wortschatz so viele Corona-Begriffe, was auch natürlich schade ist, aber was halt die Realität ist. Und man spricht darüber drüber und sie fragt immer mal wieder, ob das eigentlich noch ist eigentlich noch Corona, Papa? Und dann versucht man es zu erklären. Sie merkt natürlich auch die Einschränkungen mit den Masken und sie waren halt auch unglaublich viele Zeit im Jahr daheim jetzt und konnten halt gar nicht irgendwie betreut werden. Und da kommen natürlich Nachfragen bei ihr. Ich glaube, dass auch viel in der Kommunikation verloren geht, wenn die Mimik ausgeblendet wird, wenn Mund und Nase bedeckt sind. Ich glaube, dass viel Kommunikation auch auf der Ebene stattfindet. Zum Glück sind noch die Augen da, weil die Augen, wenn man sich die anschaut, ist ja auch oft wichtig. Ich glaube, an unserem Kleinen ist es noch nicht so wild, vor allem auch, weil die Erzieherinnen dort transparente Masken haben, was ziemlich cool ist. Und eben das ganze Gesicht zu erkennen ist bei den ganz Kleinen. Es ist schwierig, die Sachen zu erklären, die gerade so passieren, weil man ja auch selber nicht weiß, wie lange geht das, was genau heißt es und was kommt als nächstes, darf sie jetzt dann zu ihrer Ballsportgruppe oder nicht? Oder es sind so Kleinigkeiten, dass für ein Kind dann halt ein Drama ist, wenn es dann halt ausfällt und man da halt dann auch mitleidet natürlich und denkt, oh, schade.
Privat, wie habt ihr den Lockdown auch überstanden, als Du bist ja der Experte, was die Psychologie
betrifft. Noch nicht.
Wie schaltet ihr ab, sagen wir es mal so? Mal andersrum gefragt, nicht so medizinisch.
Ja, es war eine herausfordernde Zeit, also der Lockdown. Und deshalb, glaube ich, gruselt es uns alle so ein bisschen vor dem eventuellen zweiten Lockdown. Weil das halt, ja, man hockt halt schon aufeinander und man braucht da schon immer mal wieder eine Auszeit oder einen Rückzug. Und das ist schon sportlich. Jetzt konnten wir glücklicherweise dann auch unseren Garten nutzen und da immer mal wieder auch rausgehen und die Kinder rausschicken und da auch an die frische Luft gehen und sind da in einer glücklichen Wohnsituation zum Glück. Und haben da eben halt unsere Nischen uns gesucht für jeden, dass auch mal meine Frau mal alleine mal was machen kann und ich mal alleine und dann halt der andere jeweils oder die andere beide Kinder hat. Und ja, aber ja, man musste sich immer was einfallen lassen.
Es gibt ja noch Netflix und es gibt auch Podcasts.
Ja, genau.
Hörst du Podcasts eigentlich?
Wenig zugegebenermaßen, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch da ein bisschen der Zeitfaktor, ich weiß es nicht. Aber ab und zu höre ich schon mal was an. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich verfolge jetzt einen Podcast und den immer wieder.
Ich hoffe natürlich, dass alle Löwenfans unseren offiziellen Löwen-Podcast präsentiert von die Bayerische Verfolgen schon abonniert haben. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Gespräch,
Dominik. Sehr gerne, ich danke auch.
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wiederhole mich. Die Stammhörer, die werden das jetzt schon zum 7. Mal, wahrscheinlich schon zum 30. Mal hören, aber es ist einfach ein tolles Format, einfach den Menschen, unser Löwenumfeld noch besser kennenzulernen. Und schön, dass du dir so spontan dann die Zeit genommen
hast. Sehr, sehr gerne. Warst du ja nicht ganz unschuldig.
Nicht nur dich vorzustellen, den Löwenfans, sondern halt einfach auch einen Einblick über deine aktuelle Situation.
Sehr gerne.
Die Verletzungen oder die Verletzungen, dann natürlich auch deinen Werdegang der Löwen und der Haching, Familie, Studium. Sehr, sehr spannend. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute.
Vielen Dank, ich dir natürlich auch, Jan. Hat mich auch gefreut, dich mal wieder zu sehen.
Lange ist her.
Ja, lange ist her, das stimmt.
3,5 Jahre sind es ja dann doch schon. Ja. Und
das stimmt.
Das soll ja nicht das letzte Mal
sein. Nee, hoffentlich nicht.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war nun schon die 39. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv68.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren ehemaligen Löwenprofi und heutigen Spieler der Hachinger, Dominik Stahl. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.